Und damit ist natürlich das Bild von der Realität, was wir haben, auch automatisch verzerrt, weil du denkst, du weißt, was in der Welt passiert, aber eigentlich weißt du ja nur, worüber sich Leute aufregen oder wovor sie vielleicht sogar Angst haben. Und deswegen ist dein Newsfeed, auch wenn das Newsfeed heißt bei Facebook, natürlich nicht wirklich ein Newsfeed, sondern eher so ein Emotionsfeed, oder wie man dann dazu sagen sollte.
Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf. Und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem Gründer von Compreno, Jochen Adler. Kurzer Hinweis, mit dem Gutscheincode 330, 3 ausgeschrieben DREI und 30 die Zahl 30, also 330, bekommst du 30% Rabatt auf deine erste Buchung bei Compreno. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo Jochen, schön, dass du meinem Podcast dabei bist.
Na, vielen Dank für die Einladung, freue mich.
Stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du und was hast du mit Europas bestem Journalismus zu tun?
Das ist ja eine dankbare Einstiegsfrage. Genau, ich bin der Jochen Adler. Ich wohne im Umfeld von Frankfurt am Main, also im schönen Rhein-Main-Gebiet, wo jetzt langsam auch Frühling wird. Und ich bin dieses Jahr 50 Jahre alt, habe Mitte meiner beruflichen Karriere mich für einen Schwenk entschieden. Ich komme eigentlich aus dem Bereich der Softwaretechnologie, Datenbanken, Algorithmen. Mit sowas bin ich groß geworden, aber eben auch mit Sprachtechnologie. Und habe mich schon immer gefragt, was kann man damit Gutes tun in der Gesellschaft, in der Welt. Und deswegen gibt's jetzt mein Startup, das heißt Compreno. Das habe ich mit 45 gegründet, also vor 5 Jahren. Und genau, da gibt's Europas besten Journalismus. Also wir finden den auf dem gesamten Kontinent, schneiden den für dich zu, sodass du deinen persönlichen Newsfeed hast aus vertrauenswürdigen Quellen, also vertrauenswürdiger als Social Media beispielsweise. Da gibt's dann die besten Analysen, Reportagen und Kommentare. Das vielleicht so als kurzer Werbeblock und halt auch zu mir als Person. Also ich bin Quereinsteiger im Journalismus, deswegen habe ich hoffentlich auch ein paar interessante Weisheiten mitgebracht.
Zu den Weisheiten kommen wir später. Gehen wir erstmal nur kurz zu dir. Wie bist du denn dazu gekommen? Also wie kam diese Idee, hey, ich muss dieses Startup gründen und dann den besten Journalismus Europas anbieten?
Ja, da steckt viel Persönlichkeit natürlich schon drin. Ich bin eigentlich sehr europäisch aufgewachsen. Da muss ich mich schon bei meinen Eltern bedanken, die auch hier im Rhein-Main-Gebiet mit mir noch wohnen in der Nachbarschaft. Ja, das ist alles sehr familiär und vertraut, aber die haben mich immer schon in die große, weite Welt geschickt und im Schüleraustausch sozusagen im jugendlichen Alter schon durch eine Städtepartnerschaft, die mein Heimatort hier hat, mit einem Städtchen in Frankreich und einem anderen Städtchen in England, war ich schon mit, keine Ahnung, 12, 13, 14, 15 Jahren viel unterwegs und habe halt mitgekriegt, dass Europa eine ganz fantastische Sache ist. Also so ganz praktisch. Ne? Also damals hat man noch Geld umtauschen müssen. Gut, bei den Briten muss man es immer noch, aber bei den Franzosen hat man damals halt noch mit Franc bezahlt und an der Grenze musste man irgendwie seinen Pass vorzeigen. Und das haben wir ja alles nicht mehr. Und deswegen bin ich da ja super begeistert, was Europa eigentlich für eine Erfolgsgeschichte ist. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, die ganzen Geschichten, die habe ich mir natürlich damals dann auch von den Älteren eher angehört, von den Eltern und Großeltern, auch von den französischen Eltern und Großeltern natürlich, mit denen ich da in Berührung gekommen bin. Das war natürlich alles sehr bewegend. Und deswegen bin ich ein überzeugter Europäer und ich bin auch schon immer ein überzeugter Demokrat und der Meinung, dass eine Demokratie halt von fundierten Informationen lebt und habe relativ früh erkannt, als Software- und Algorithmenmensch, dass wenn wir uns alle nur noch auf Social Media informieren und über Filterblasen und Algorithmen unsere News zugeschnitten bekommen, das natürlich ein Problem auch ist für eine Demokratie. Und so kommt einiges zusammen. Also da bin ich jetzt schon fast im Vortragsmodus, was quasi in meiner Persönlichkeit verankert ist und was eigentlich dazu geführt hat, dass so eine Idee wie Compreno schon in mir schlummert, eigentlich seit 20, 25 Jahren. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit war, ehrlich gesagt, um deine Frage zu beantworten oder abzuschließen, bis die Technologie so weit war, dass man sowas wie Compreno halt auch in dem Maßstab machen kann, wie wir das jetzt machen, auch als Startup, ja, ohne jetzt irgendwie eine öffentlich-rechtliche Rundfunkinfrastruktur zu brauchen. Das geht halt erst seit, 2019, 2020, würde ich sagen, habe ich angefangen damit.
Das heißt, du hast dein Startup nicht aus einem bestimmten Grund in dem Jahr gegründet, sondern es ging wirklich darum, oder schon aus einem Grund, aber der Grund war jetzt nicht irgendein besonderes Erlebnis in dem Jahr, sondern ab dem Jahr war es überhaupt technisch erst möglich.
Genau, so kann man es beschreiben. Also ich habe in meiner Laufbahn als Informatiker oder Wirtschaftsinformatiker halt immer Technologien beobachtet und Trends gesehen. Ja, und dann mich natürlich immer gefragt, ich war auch mal Innovationsmanager zum Beispiel bei einer Bank, wo dann eigentlich genau meine Rolle war, verschiedene Fachbereiche zu beraten, was tut sich gerade so im Bereich der Technik und was kommt da auf uns zu? Also als das Smartphone rauskam, das erste iPhone, okay, was bedeutet das für unser Business? Und dann war ich immer so jemand, den Leute um Rat gefragt haben. Und ich habe eigentlich die Idee, Compreno zu gründen, wie gesagt, schon sehr lange gehabt. Ich werde auch inzwischen von Leuten angesprochen, die mir sagen, ich hatte ihnen von sowas wie Compreno erzählt, irgendwie im Jahr 2000 oder 2005, wo ich mich selber gar nicht mehr dran erinnere. So echt, habe ich das damals schon gesagt? Kann ich mich gar nicht mehr, selber nicht mehr erinnern. Aber genau, es war einfach nur die Frage, okay, wann kann man sowas tatsächlich machen, ohne jetzt irgendwie, keine Ahnung, 500 Millionen Gründungskapital zu brauchen oder gleich eine Mannschaft von 50 Personen zu brauchen, die halt alle Zeitungen lesen und alles zusammenschustern. Ja, das hätte man ja im Prinzip auch 2010 schon machen können, aber da wäre es halt ein immenser Aufwand gewesen. Und insofern habe ich einfach nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, wo ich mit meinen Ressourcen, mit meinen Skills und mit meinen Möglichkeiten das Ganze auch tatsächlich praktisch umsetzen kann, ja.
Und hast du dann den anderen Teil, also den nicht technischen Teil der Gründung schon vorbereitet gehabt? Oder war es bei dir dann so, okay, jetzt, oh, die Technologie ist da, jetzt muss ich gründen und dann erst dann alles gemacht?
Nee, ich habe tatsächlich, man könnte sagen, im Netzwerk gegründet. Also ich habe, wie man ja jetzt auch im Rückblick merkt, offenbar schon bevor es mir selber bewusst war, mit sehr vielen Leuten über diese Idee gesprochen. Und das hat natürlich eine gewisse Resonanz ausgelöst und auch zu einer gewissen, ja, Feedbackschleife letztlich geführt, dass mir Leute halt gesagt haben, okay, die Idee ist zwar gut, aber da gibt es noch 2, 3 Probleme, die müsste man halt lösen. Und dann habe ich halt diese Probleme natürlich sehr ernst genommen und mir Gedanken gemacht und wiederum mit anderen Leuten gesprochen. Und irgendwann bin ich dann zu dem ursprünglichen Hinweisgeber wieder hin und habe gemeint, guck mal, du hattest mir vor einem halben Jahr mal von diesen 2, 3 Problemen erzählt. Inzwischen habe ich 2, 3 Ideen, wie man die lösen könnte. Und so hat sich das halt immer weiter gedreht. Und ich bin natürlich in Kontakt gekommen mit Leuten, die sich schon sehr lange mit Journalismus befassen und auch mit den Möglichkeiten, Journalismus besser zu machen und vielleicht auch zu verhindern, dass er kaputt geht in den Zeiten, in denen wir aktuell leben, die ja sehr herausfordernd sind für Journalistinnen und Journalisten. Das können wir auch nochmal später thematisieren. Und so wurde die Idee halt immer konkreter und es wurde auch immer klarer aus meinen Gesprächen, dass irgendwann der Zeitpunkt ist, wo man auch nicht mehr nur drüber reden muss, sondern jetzt muss man es auch machen. Das war halt so der 2019-2020 Zeitraum. Ich meine, dann kam auch die Pandemie und es war eh klar, dass alle irgendwie von zu Hause arbeiten und alles irgendwie vernetzt wird und auch dann der Ländergrenzen in dem Bereich gar keine Rolle mehr spielen. Man kann ja auch ein Team zusammenstellen aus Leuten, wie es Compreno heute tut, ja, die in Italien sitzen oder in Spanien oder in Frankreich und die sich halt nur über Chat und Calls austauschen. Das war ja auch irgendwann kein Problem mehr. Und so wurde es immer konkreter und die Ratgeberinnen und Ratgeber, die ich hatte, haben auch zunehmend gesagt, warte nicht mehr allzu lange, mach es jetzt. Jetzt dreht sich der Wind und dann kam ja irgendwann auch ChatGPT raus, zum Beispiel 2022 oder 2023 war das, glaube ich. Und da konnte ich dann halt sagen, ja, das jetzt seht ihr mal, woran wir hier schon seit langem gearbeitet haben.
Was würdest du denn sagen, war neben der technischen Herausforderung die andere größte Herausforderung bei der Gründung?
Ja, also eine Gründung ist ja ohnehin ein sehr komplexes Unterfangen. Also da gibt es ja auch rechtliche und steuerliche und alle möglichen Rahmenbedingungen zu beachten, was mir überhaupt nicht leicht fällt. Also ich bin eher so der Typ, so Bastelmacher im Keller. Ja, ich habe auch meine Softwarekarriere schon nicht mit einem Studium begonnen, sondern eher als Autodidakt, weil mein Vater zum Glück so ein Bastler war und dann auch relativ früh, als ich so 13, 14 war, mich nicht nur ins Ausland geschickt hat, sondern auch schon einen Rechner bei uns im Haus hatte, so ein Atari ST und Freunde hatten halt einen C64 und so und da konnte man natürlich auch coole Sachen mitmachen. Das habe ich mir alles so selber beigebracht und deswegen hatte ich da eher so den intuitiven Zugang und die größte Herausforderung war halt tatsächlich, dass Journalismus eine sehr, sehr spezielle Disziplin ist. Also das ist einerseits ein Handwerk, aber es ist auch ein bisschen eine Kunst. Also Journalistinnen und Journalisten arbeiten ähnlich wie Wissenschaftler, wenn sie gut sind, auch sehr fundiert, ja, lassen sich ständig auch sehr kritisch überprüfen sich selbst, auch sind sehr selbstkritisch, sind auch Dingen, die von außen an sie herangetragen werden, immer erstmal sehr skeptisch gegenüber. Das finde ich auch halt alles total gut. Deswegen ist Journalismus auch so wirksam, glaube ich, im Sinne der Demokratie und der Transparenz und der unabhängigen Kontrolle, die demokratische Institutionen brauchen. Aber das macht es halt auch unheimlich schwer, da so als Quereinsteiger. Deswegen habe ich das eingangs bei meiner Vorstellung schon so gesagt. Ich habe halt 45 Jahre meines Lebens was anderes gemacht. Ich habe immer gerne Journalismus zur Kenntnis genommen und gelesen und Fernsehdokumentationen darüber geguckt und Hollywood-Filme, wo es um die tollen Reporter geht, die wie Detektive arbeiten und irgendwas ans Tageslicht bringen, was die Öffentlichkeit gar nicht erwartet hätte und was vielleicht auch die Mächtigen der Welt lieber verhindert hätten und so. Da gibt es ja tausend schöne Stories, aber ich bin damit halt nicht aufgewachsen und bin da auch nicht einschlägig irgendwie ausgebildet. Ich habe keinen Stallgeruch. Also das war eigentlich schon eher sehr schwierig und umso ja froher bin ich heute oder umso schöner finde ich das heute, dass Compreno sich als Player sozusagen echt etabliert hat und auch Menschen auf mich zukommen und mich fragen, hey, was machst du denn da? Können wir zusammenarbeiten? Das ist natürlich eine ganz wunderbare Entwicklung.
Sehr schön. Dann kommen wir mal zu den von dir eingangs angesprochenen Weisheiten, um die es ja auch geht in dem Podcast. Was ist denn die erste Weisheit, die du mitgebracht hast?
Ja, schließt vielleicht ganz schön an, ohne dass ich das jetzt bewusst geplant hatte, dass Vertrauen eigentlich 10-mal schneller zerstört wird, als man sich's ursprünglich erarbeitet hat. Ja, also Vertrauen ist für mich ein ganz zentraler Begriff. Zunächst mal auch persönlich, also auch im Geschäftlichen finde ich ja, Beziehungen sind die Grundlage für vieles. Auch Geschäfte werden ja zwischen Menschen gemacht am Ende, auch wenn am Ende vielleicht ein Vertrag zustande gekommen ist zwischen Compreno und der Zeit oder der Brand 1 oder der Le Monde oder so. Das sind alles so Medienhäuser, mit denen wir arbeiten und am Ende muss natürlich so eine B2B-Kooperation irgendwie passieren. Aber auf beiden Seiten von solchen Kooperationen sitzen ja Menschen. Und ich bin jetzt auch ein Ehemann, ich bin Familienvater, ich bin ein Staatsbürger. Ja, deswegen habe ich auch eingangs gesagt, mich motiviert halt sehr stark, irgendwie den Laden zusammenzuhalten, auch in der Zivilgesellschaft und ein bisschen zu verhindern, dass alles auseinanderfliegt. Und da finde ich, ist Vertrauen ein ganz, ganz zentrales Element, ein ganz zentraler Wert. Und mir macht das große Sorgen, ehrlich gesagt. Und deswegen geht auch meine Gründungsidee für Compreno, für mein heutiges Startup, so lange zurück, weil ich das halt schon gesehen habe, als Social Media anfing groß zu werden, ja die ersten Versuche und auch vor Facebook gab es ja schon so Wer kennt wen und StudiVZ und so. Das hat viel Tolles gebracht und dass ich heute mit Menschen in Pakistan und auf den Philippinen irgendwie diskutieren kann, das macht mir sehr viel Freude. Aber es ist auch ein Problem, weil Kritik an den herrschenden Verhältnissen halt immer hängen bleibt und sich stärker weiter verbreitet als die positiven Nachrichten und es immer viel einfacher ist, was zu kritisieren oder zu zerstören, als was zu schaffen. Ja, und gerade kollektiv macht man sich dann gegenseitig oft Vorwürfe oder zerstört das, was der andere gemacht hat, mit einem Federstrich oder mit einem Tastaturgekloppe. Und das macht mir Sorgen. Und deswegen ist das, finde ich, ein ganz zentrales Element meiner Motivation, auch Compreno zu machen, dass wir Vertrauen aufbauen müssen füreinander und dass es eben so eine Weisheit ist, dass du mit einem Mal, wo du ins Klo greifst, auf gut Deutsch gesagt, zum Teil ja Vertrauen zerstören kannst, was du dir eigentlich über 10 Jahre vielleicht aufgebaut hast.
Und was würdest du jetzt so als Learning daraus ziehen? Wie muss man agieren? Wie muss man handeln? Was muss man tun? Wie muss man denken, um dieses Vertrauen eben nicht so schnell zu zerstören, um das beizubehalten?
Ja, das ist eine super wichtige Frage, genau. Und das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Aber dadurch, dass ich jetzt ja durch meinen Quereinstieg mit Journalistinnen und Journalisten zu tun habe, die damit halt auch sehr stark zu kämpfen haben, dass ja auch die Institution des Journalismus sehr stark angegriffen wird. Ja, diese ganzen Pegida-Demonstranten, die dann irgendwie Lügenpresse gerufen haben und es ist ja alles nur Staatsfunk und da wird ja eh nur die Regierungsmeinung wiedergegeben. Das ist das, was ich meine. Es ist unheimlich schwer, sich gegen solche Vorwürfe wirklich wirksam zu verteidigen, weil es so leicht ist, irgendwie Zweifel zu streuen und so schwierig ist, letztlich zu beweisen, dass das nicht richtig ist, was einem da vorgeworfen wird. Oft sind ja Vorwürfe auch so schnell in der Welt und haben sich dann auch verbreitet, dass man sie gar nicht mehr wirksam eingefangen kriegt. Also das Wichtigste ist, glaube ich, der Umgang mit Fehlern, ja, dass man sich das eingesteht, dass man sagt, hey, auch der Journalist, auch der Gründer eines Startups ist ja nur ein Mensch. Da können halt Fehler passieren. Wie ich vorhin gesagt habe, Beziehungen oder Geschäfte werden auch immer zwischen Menschen eingegangen oder zwischen Menschen gemacht und niemand ist da fehlbar. Ja. Und dann hilft halt ganz viel auch Transparenz. Also wo kommt das Geld her? Wie wird's ausgegeben? Wie bezahle ich meine Leute auch? Also darüber habe ich jetzt gerade auf einem Festival, wo ich war, mit anderen Journalistinnen und Journalisten viel diskutiert, wenn du deine Redakteure halt auch in der wirtschaftlichen Not ganz schlecht bezahlst oder sogar ausbeutest, dann sind die halt auch anfällig für Korruption. Ja, dann kann halt irgendein Konzern kommen und kann sagen, hey, schreib doch mal was total positiv ist, was quasi Werbung ist und ich gebe dir dafür irgendwie ein paar hundert Euro. Also das geht dann schon sehr tief auch in so ganz allgemeine gesellschaftliche Themen wie Vorteile annehmen oder gewähren. Da müssen Journalisten halt meiner Ansicht nach total vorsichtig mit sein. Ja, die dürfen eigentlich nichts geschenkt nehmen und auch auf Veranstaltungen, die sie gehen, irgendwie so ein Bundespresseball oder so, wo dann Fotos entstehen von Politikerinnen mit JournalistInnen, das sehe ich alles sehr kritisch, weil das alles natürlich dieses Narrativ befördert, ja, der Journalismus steckt doch eh mit den Mächtigen unter einer Decke und genau das soll er ja nicht tun. Er soll ja eigentlich eine unabhängige Kontrollinstanz sein.
Also generell einfach mehr Transparenz in allen Dingen. Ist wahrscheinlich einfach wichtig.
Genau, und eine gewisse Kritik, also habe ich ja schon gesagt, die JournalistInnen, die ich treffe, die sind halt alle sehr, sehr selbstkritisch und sehr aufgeräumt auch. Also die hinterfragen sich ständig selbst, fast schon schmerzhaft. Ja, das hat schon fast was Masochistisches, aber das ist total wichtig. Und ich finde, da muss man auch offen mit umgehen. Also ich habe bei mir selber festgestellt, dass ich so eine Art Schamgefühl oft hatte, unangenehme Themen anzusprechen. Das merke ich jetzt als Unternehmer, wo ich halt viele Partnerschaften eingegangen bin, aber ja auch mit Gesellschaftern, Investoren reden muss. Ich habe immer ein Problem gehabt, schlechte Nachrichten zu überbringen, weil ich dachte, ja, das beschädigt irgendwie unsere Beziehung. Aber deswegen ist meine Weisheit, dass man Vertrauen eigentlich nur sehr schwer sich erarbeiten kann und es dann am Ende schnell zerstört. Weil wenn ich dir jetzt eine schlechte Nachricht vorenthalte und du dann hintenrum rauskriegst, dass ich dir die vorenthalten habe, dann ist das Vertrauen halt weg. Ja, dann wirst du sagen, oh Gott, was hat der mir sonst noch alles verschwiegen? Und wenn ich dir einmal am Telefon vielleicht sage, du, pass auf, mir ist gerade was echt Dummes passiert, ich möchte mich entschuldigen, dann ist das zwar in dem Moment sehr, sehr schmerzhaft und es fällt mir gar nicht so leicht. Wie gesagt, ich habe da so ein richtiges Schamgefühl gehabt immer und wollte eigentlich niemanden, der mir irgendwie einen Vertrauensvorschuss gegeben hat, jetzt enttäuschen. Aber auf lange Sicht ist es halt immer besser, okay, dann führe ich lieber mal ein unangenehmes Gespräch oder auch mehrere an einem Tag, wenn mir irgendein Lapsus passiert ist, rufe ich halt 3-4 Leute an, die das betrifft und versuche das wieder einzufangen. Und dafür ist aber die Vertrauensbasis intakt und nicht das Vertrauen zerstört. Gerade als Startup, ja, wie gesagt, ich bin Quereinsteiger ohne Stallgeruch. Wenn meine Firma einmal so richtig Mist baut, dann ist es unter Umständen halt auch irreparabel. Ja.
Sehr schön. Also Transparenz, Transparenz, Transparenz. Was ist denn die zweite Weisheit?
Ja, die zweite Weisheit wäre einfach anfangen. Mut zur Lücke habe ich mir mal so als Mut zur Lücke, weiß nicht, ob dir das schon reicht, das sind nur 3 Wörter. Vielleicht ist die beste Weisheitsformulierung Mut zur Lücke.
Mut zur Lücke. Was ist denn dein Mut zur Lücke? Was ist denn deine Lücke, zu der du Mut hattest?
Ja, ich will eigentlich gar keine Werbung machen, ständig für mein Startup. Aber es passiert natürlich, wenn ich über meine Biografie rede, weil das so eng verwoben ist. Ich habe ja einfach angefangen mit meiner Gründung mit Compreno. Wie gesagt, ich war schon 45. Ja, wir hatten ein Haus finanziert, meine Frau und ich. Wir haben 2 Kinder, die natürlich auch mitkriegen, dass das finanziell nicht so einfach ist, aus einem sicheren Angestelltenverhältnis, wo man auch mal einen Bonus bekommt, einfach nur, weil halt die Firma gut dasteht und man selber vielleicht gar nicht so einen außergewöhnlichen Beitrag geleistet hat, würde ich da auch selbstkritisch sagen. Aber trotzdem kommt halt immer schön Geld aufs Konto. Und jetzt bin ich halt Unternehmer und muss mir alles erstmal selber erarbeiten. Und wenn ich ehrlich gesagt so, ne, wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt, dann hätte ich mir noch mal ganz andere Gedanken gemacht. Ich habe halt einfach angefangen. Ich habe das Perfekte nicht Feind des Guten sein lassen. Ja, sondern ich habe gedacht, okay, du willst was Gutes. Jetzt fangen wir mal an. Habe da viel Bestärkung bekommen und über meine Ideen geredet und mein Bauchgefühl sozusagen beim Reden und beim Zuhören auch immer weiterentwickelt. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, komm, Mut zur Lücke. Let's go. Einfach anfangen. Sonst würde ich, glaube ich, heute gar nicht mit dir sprechen, ehrlich gesagt.
Hast du das erst seit der Gründung, also mit 45, oder ist das schon was dich eher dein ganzes Leben schon begleitet?
Ja, das begleitet mich mein ganzes Leben. Ich habe ja gesagt, ich habe schon als Autodidakt angefangen. Ich habe auch ein Studium mal versucht nach dem Abitur, aber schon nach 1-2 Semestern eigentlich gemerkt, okay, das ist nichts für mich. Ja, dann lieber mit Mut zur Lücke im Lebenslauf dann in dem Fall. Ja, andere Schulfreunde haben halt alle schön ihr Vordiplom gemacht und ihr Diplom und sind dann in die Wirtschaft gegangen. Und als es das 5-jährige Abiturtreffen gab, habe ich dann mich so ein bisschen umgehört, so was machen alle, und die meisten haben noch zu Hause gewohnt und waren halt in der Umgebung am Studieren. Und ich hatte schon eine gewisse Berufserfahrung. Ich habe halt einfach angefangen, genau. Also der Mut zur Lücke. Irgendwann hat mal ein Chef zu mir gesagt, er hat noch nie jemanden gesehen wie mich, der so viel Mut zur Lücke hatte. Und ich glaube nicht, dass er das als Kompliment gemeint hat, ehrlich gesagt. Ich glaube, da ging es eher darum, dass wir in bestimmten Situationen beim Kunden oder beim Chef in irgendwelchen Präsentationen vielleicht so ein bisschen wenig vorbereitet waren oder schlecht abgestimmt. Aber auch da muss man halt ja souverän bleiben, mit einem Lächeln durch. Und am Ende, wie gesagt, es geht ums Vertrauen, dass man damit sich ja auch erarbeitet. Weil Perfektion ist oft auch gar nicht so willkommen, finde ich. Das wirkt dann eher verkrampft oder weckt ja auch manchmal, wenn man zu perfekt ist und so wirklich nur über die positiven Sachen redet, ist ja auch, abgesehen davon, dass es uninteressant für einen Zuhörer vielleicht ist, es weckt ja auch so ein bisschen den Zweifel, was wird hier alles verschwiegen. Ja. Also da bin ich lieber unperfekt.
Und ist das bei dir so ein spontanes Ding oder machst du dir auch manchmal bewusst, nee, Moment, ich habe jetzt Mut zur Lücke und da ist die Lücke und da habe ich jetzt einfach auch Mut dazu. Also, dass es nicht einfach automatisiert passiert, sondern auch manchmal wirklich bewusst.
Nee, es ist eher naturell. Also insofern bin ich auch nicht sicher, ob der Ratschlag, es ist halt eine Lebensweisheit von mir auf jeden Fall, der Mut zur Lücke und das einfach anfangen. Ob das als Lektion auch für andere taugt, muss natürlich sowieso jede Zuhörerin, jeder Zuhörer selber beurteilen. Aber ich finde, es ist in meinem Naturell einfach so angelegt. Also da muss ich zum Glück sagen, vielleicht habe ich da so eine gesunde Naivität, dass ich dann immer erst hinterher merke, wie kompliziert die Sachen eigentlich werden können. Und wie gesagt, wenn ich das vorher wüsste, würde ich vielleicht gar nicht anfangen. Aber ich finde das echt wichtig auch da, weil letztlich die Situation, in der wir leben, ist ja so komplex. Also so, es ist ja so kompliziert. Was passiert jetzt mit Russland und der Ukraine und auf welcher Seite steht China und was passiert jetzt mit Trump und den USA? Können wir uns auf die überhaupt noch verlassen? Also das ist ja jetzt auch mein täglicher Umgang mit dem Journalismus aus Europa, dass sich im Prinzip auf der Welt gerade alle zu fragen scheinen, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Ja, und da habe ich ein sehr schönes Zitat gelesen gerade, das habe ich mir vorher aufgeschrieben. Bin ein großer Freund von den TED-Talks, die helfen mir immer, wirklich gute Ideen zu finden und auch ein bisschen zu verstehen, was in der Welt passiert und was vielleicht funktioniert in der Welt, bei allem, was ja auch schief geht und nicht funktioniert. Und der Gründer von dieser TED-Organisation hat gesagt, die Zukunft existiert nicht als Fakt, sondern sie wird sich als Ergebnis der Entscheidungen von Millionen Menschen erst entwickeln. Und das ist ja das, ne? Also wenn wir alle immer drauf warten, so was macht der andere und was ist gerade jetzt die große politische Diskussion, dann fangen wir ja auch nie irgendwas an. Also dieses einfach anfangen, ja, jeder ist seines eigenen Schicksals Schmied, mach mal was, warte nicht auf eine Erlaubnis von irgendwen oder ob jetzt der Finanzminister irgendwelche Entscheidungen trifft, sondern mach einfach. Das ist für mich schon sehr prägend, glaube ich. Also wie gesagt, Dank an meine Eltern, die mich, glaube ich, haben so aufwachsen lassen, relativ angstfrei und relativ hoffentlich auch vorurteilsfrei. Aber vielleicht kann sich da der ein oder andere eine Scheibe von abschneiden. Ich glaube, insgesamt macht man sich im Leben zu viel Gedanken um Risiken oder Dinge, die schiefgehen können. Und gerade wenn man irgendwas Pionierhaftes schaffen will und eine Gründung gehört ja da definitiv dazu, Mut zur Lücke, einfach anfangen.
Ja, einfach mal machen. Das wäre wahrscheinlich auch eine meiner Weisheiten.
Ja, genau. Und andere kochen auch nur mit Wasser, ne? Also das ist jetzt durch meinen Quereinstieg in den Journalismus auch nochmal. Ne? Ich habe jetzt da Leute getroffen, die das natürlich schon 40 Jahre machen, was ich jetzt erst seit 4 Jahren mache oder seit 5. Und da hat man erstmal so einen Respekt. Aber auch die kochen ja nur mit Wasser und die sind oft ganz cool und zugänglich und hilfsbereit. Und auch da hilft es ja einfach, offen zu bleiben und den Kontakt zu suchen und nicht von vornherein Angst zu haben, oh Gott, was, wenn ich mich jetzt da blamiere. Natürlich blamiere ich mich wahrscheinlich ständig und die Hälfte der Zeit merke ich es nicht mal, aber nochmal, Mut zur Lücke, einfach anfangen.
Sehr schön. Was ist denn Weisheit 3?
Ja, das ist jetzt auch wieder ein eher Journalismus geprägtes Thema. Ich würde es mal so formulieren, was du in deinen Kopf tust, ist genauso wichtig wie das, was du in deinen Bauch tust oder in deinen Magen. Da geht es um die Informationen, die wir jeden Tag zur Kenntnis nehmen und wie die uns halt auch prägen. Und mir fällt es auf, dass viele Menschen sich total viel Gedanken machen, wie viel Kalorien sie zu sich nehmen oder wie sie irgendwie ein paar Kilo abnehmen können und welche Tipps es da so gibt im Internet auf irgendwelchen Instagram-Seiten, wie man schlank und fit bleibt. Das ist ja auch alles wichtig, aber ja, wie gesagt, Weisheit von mir wäre, was ich in meinen Kopf tue, ist genauso wichtig wie das, was ich sonst so körperlich zu mir nehme.
Und wie gehst du davor? Wie konsumierst du, dass du dir bewusst bist, was du in deinen Kopf tust?
Ja, ich mache mich ein bisschen frei davon, immer den Breaking News hinterher zu hecheln. Also gerade Trump ist, glaube ich, ein schönes Beispiel. Ich finde es fast lächerlich inzwischen, wie da Politik so wie so eine Seifenoper inszeniert wird, auch in den Medien. Ne? Da bin ich durchaus auch sehr kritisch und vielleicht als Quereinsteiger darf ich das auch. Dann heute wird irgendwie die Schlagzeile, ja, Trump erhebt so und so viel Prozent Zölle gegen Land XY und morgen ist dann die Schlagzeile, Trump nimmt die Zölle zurück. Ja. Und dann denke ich mir halt so, hä, was habe ich jetzt gelernt? Nix, die Welt ist geblieben, wie sie war. Alle regen sich auf, aber es hat sich ja in der Substanz gar nichts verändert. Also ich bin vielleicht eher ein Verfechter, deswegen die Analogie auch von Nahrungsaufnahme und Informationsaufnahme. Es gibt ja in der In der Restaurantszene gibt es so einen Trend, der heißt Slow Food. Ja, also im Gegensatz zu Fast Food, klar, McDonald's kann man sich auch ernähren und ist ja auch ein bisschen ein Kostenfaktor. Aber im Journalismus gibt es das auch, so Slow Journalism. Ja, ich lese halt lieber Analysen, Reportagen und Kommentare, so vermarkte ich auch mein Angebot mit Compreno, als jetzt immer die aktuellste Breaking News. Weil die gibt es eher an jeder Ecke, wenn jetzt irgendwas passiert wie, keine Ahnung, 9-11 war jetzt in meiner Biografie so ein ganz einschneidendes Erlebnis. Ja, da fliegt ein Flugzeug ins World Trade Center. Oh mein Gott, was passiert da? Dann schalten eh alle den Fernseher ein. Zu der Zeit hat man halt CNN geschaut. Und das ist ja heute auch noch so. Da gibt es dann Livestreams und dann hängt man halt quasi vor der Glotze, wenn man meiner 70er, 80er Jahre geprägten Generation noch anhängt und guckt halt irgendeinen Livestream. Heute wird man dann vielleicht Twitch schauen oder YouTube. Aber wenn was in der Welt passiert, was wirklich, wirklich, wirklich was verändert, kriege ich es ja auch mit. Da mache ich mir keine Sorgen. Und dann ist halt meine Informationsaufnahme eher so auf Langsamkeit und Nachhaltigkeit ausgelegt.
Heißt es, dass du Social Media komplett meidest oder es portionierst?
Ja, ich portioniere es eher. Also komplett meide ich es nicht. Ich finde es halt auch wirklich super cool, mit was für Leuten man in Kontakt kommt und dass man auch natürlich über Privatnachrichten oder Gruppen ja total viel Austausch betreiben kann. Deswegen lehne ich auch diese Plattform jetzt nicht gänzlich ab. Die haben schon ihr Gutes. Aber genau, also zur Informationsaufnahme oder um so die Nachrichtenlage zu verfolgen, nutze ich sie halt tatsächlich gar nicht. Soweit es geht. Also manche Sachen nimmt man ja auch unbewusst wahrscheinlich wahr. Und dann so auch ganz subtil, so über Vorurteile bleibt dann doch was hängen. Ja, wenn irgendwo in Deutschland ist ja viel Diskussion, gerade irgendwo ein Angriff in der Fußgängerzone, da fährt entweder jemand mit einem Auto in eine Menschenmenge oder mit einem Messer. Das sind ja dann immer so Diskussionen, die auf Social Media auch total hochkochen. Da kriegt man es dann natürlich auch automatisch mit. Nicht nur, dass es passiert ist, sondern auch, wie die Leute das dann einordnen. Ja, bestimmt war das ein Flüchtling oder am Ende war es dann halt doch ein AfD-Anhänger. Das sind ja so Dinge, denen kann man sich, glaube ich, überhaupt nicht verschließen. Aber ich versuche es schon und ich nehme mir halt Auszeiten und versuche so ein bisschen auch in meinen Gesprächen wie mit dir heute bewusst zu machen, dass das Bild, was wir haben, wenn wir auf Social Media uns ein Bild von der Welt machen wollen, natürlich wirklich krass verzerrt ist. Also diese Algorithmen, die dazu führen, dass man auch immer mehr Zeit verbringt, weil es ja letztlich ein Werbemodell ist, was Facebook beispielsweise macht oder Instagram, ja diese ganzen Meta-Tools und inzwischen ja Twitter heißt ja jetzt X auch. Das ist ja letztlich werbefinanziert. Es geht natürlich immer darum, dich vor dem Bildschirm zu halten und mit möglichst vielen sensationellen Dingen zu füttern, die dich einfach nicht mehr abschalten lassen, weil sie dich so ganz emotional packen. Und damit ist natürlich das Bild von der Realität, was wir haben, auch automatisch verzerrt, weil du denkst, du weißt, was in der Welt passiert, aber eigentlich weißt du ja nur, worüber sich Leute aufregen oder wovor sie vielleicht sogar Angst haben. Und deswegen ist dein Newsfeed, auch wenn das Newsfeed heißt bei Facebook, natürlich nicht wirklich ein Newsfeed, sondern eher so ein Emotionsfeed, wie man dann dazu sagen sollte.
Also auch da Mut zur Lücke und mal abschalten und man muss nicht alles mitkriegen.
Genau, Mut zum Abschalten. Und ich habe tatsächlich auch mit meiner Frau gemeinsam, das ist auch wieder Lebensgeschichte, wir haben mal ein Sabbatical gemacht. Ich habe so zwischen zwei Jobs mal komplett abgeschaltet und mich dann hinterher neu beworben. Für sie war das eine große Geschichte, dass sie mit ihrem Arbeitgeber das auch klarkriegen musste, dass sie mal für ein Jahr aus der Arbeit ist und dann aber natürlich wiederkommt. Ja, da ging es gar nicht drum, irgendwie wegzugehen, sondern es war einfach nur eine Pause, die sie brauchte. Und wir haben da 6 Monate dann so zu zweit Urlaub gemacht, wie man sich das so vorstellt, im Campervan und sind durch Kanada gefahren und durch Neuseeland und haben da tolle Erlebnisse gehabt. Und was ich dann festgestellt habe, ist, als ich wieder hier war und mir wieder einen Job suchen musste, die Interviews, die ich da geführt habe, zum Beispiel die Vorstellungsgespräche, waren die besten meines Lebens. Also ich war so fokussiert, so aufgeräumt, so klar, was meine Prioritäten sind und meine Werte und meine Haltung, dass ich das wirklich auch als Effekt von dem sehe, was ich mir halt in meinen Kopf getan habe. Wir haben uns damals sehr gesund ernährt auf dieser Reise, auf wirklich viel Sport gemacht. Ja, das war also auch körperlich eine interessante Erfahrung, aber wir hatten auch kein Smartphone und kein Newsfeed. Und das Wichtigste war halt, haben wir genug Wasser dabei, haben wir genug zu essen? Und keine Ahnung, wann geht die Sonne auf, wann geht sie unter, damit man nicht im Dunkeln irgendwo orientierungslos landet. Das hat mich sehr geprägt, diese Erfahrung. Und ich versuche das auch meinen Kindern zu vermitteln, mit denen wir auch inzwischen solche Outdoor-Reisen schon gemacht haben im Campervan. Und ja, da ist halt viel TikTok und viel Reels, die meine Kinder auch konsumieren, aber die kriegen auch immer Auszeiten und die wissen das auch zu schätzen, hoffe ich.
Also weniger Konsum, außer natürlich den Podcast.
Podcast. Also, deswegen auch Einladungen zu Podcasts werden immer gerne genommen, weil das ist ein tolles Medium. Ich finde auch Podcasts cool, weil man ja was nebenbei machen kann. Also man kann ja auch nebenbei Auto fahren oder in der Küche arbeiten und einem entspannten Gespräch zuhören. Das finde ich ist ein schönes Medium.
Sehr schön. Dann sind wir jetzt eigentlich auch am Ende, aber ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
Oh, wow. Ja, wird schon alles gut. Also ich habe mir damals, glaube ich, viel Gedanken gemacht. Ich habe viel Zeit verbracht, so wie Nerds halt. Ich bin ja so ein Typ Nerd. Viel vorm Computer gesessen, auch nicht nur Programme geschrieben und Software entwickelt, sondern auch Musik gemacht und so. Und hatte eigentlich keine Ahnung, was ich mal beruflich machen will und so. Aber es war ja tatsächlich alles für was gut. Also diese Kreativität und diese Eigeninitiative, die ich damals hatte, kam mir sehr merkwürdig vor, weil um mich herum auch Leute schon total klare Karrierepläne hatten und irgendwie schon wussten, was sie studieren wollten und so. Und da bin ich dem so ein bisschen hinterhergedackelt und habe mich da halt auch verunsichern lassen. Okay, dann schreibe ich mich halt auch mal an der Uni ein und dann studiere ich halt Informatik, weil damit kenne ich mich schon so ein bisschen aus. Aber eigentlich war das voll der Irrweg. Also was mich immer ausgezeichnet hat, war dieses, hey, du kannst es schaffen, ja, versuch was, Mut zur Lücke hatten wir ja, fang einfach an. Und ich hätte ja vielleicht auch schon mal ein Unternehmen gründen können mit 18, 20 oder 25. Das wäre mir aber zu dem Zeitpunkt meines Lebens echt noch gar nicht eingefallen und als 13-Jähriger schon gar nicht. Da war ich echt ziemlich tief so in so einer Nerd-Ecke und fand das selbst kritisch, aber aus heutiger Sicht komme ich da immer wieder drauf zurück und denke mir, naja, eigentlich hat das schon die Grundlagen gelegt für meine Kreativität und mein Mut zum Risiko und meine Eigeninitiative bis heute.
Sehr schön. Alles wird gut. Dann sage ich danke für deine Zeit, danke für deine Weisheiten und ja, bis zum nächsten Mal.
Vielen guten Tag.
Gerne, mach's gut. Ciao.
Ja, auch ciao.
Das waren die drei Seiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreiseiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.